Radio Television Marbella auf der 107,6 in Marbella und San Pedro Alcantara und weltweit per Livestream auf www.rtvmarbella.tv. Eine Stunde lang News, Interviews, Veranstaltungstipps und gute deutsche Musik. Der Blick in die Wochenzeitung in süddeutscher Ausgabe steht auch heute wieder auf dem Programm. Wie immer hilft mir dabei Chefredakteur Uwe Schiele, der am Telefon zugeschaltet sein wird. Live zu Gast im Studio ist heute mit Sonja Rehr, die postoperative Betreuerin des Spatial Team in der Klinika 10 Arbea. Die chirurgische Gruppe hat sich auf die geschlechtsangleichende Chirurgie des Gesichts bei Transfrauen spezialisiert, was es damit genau auf sich hat, wie dabei vorgegangen wird und welche wichtige Aufgabe die ehemalige Schülerin der Deutschen Schule Malaga im 60-köpfigen Team hat, wird sie mir in dieser Stunde erzählen. Eine Sendung, bei der sich das dranbleiben lohnt, am Mikrofon bis 17 Uhr diesmal setzen.
Schönen guten Tag, Dietmar, alle.
Uwe, viele Gespräche, die beginnen ja mit dem Wetter, ne? Das soll bei uns heute nicht anders sein, denn sehr frisches Futter für die Wellenbrecher-Diskussion.
Es scheint mir etwas übertrieben zu sein. Also wenn man sich da anguckt, was da tatsächlich passiert ist, natürlich ist wieder Sand abgetragen worden. Es ist, wie gesagt, auf der einen oder anderen Chiringuito ein bisschen umspült worden, nicht überspült worden. Ich glaube, es ist ein bisschen übertrieben und es ist wirklich Futter auf die, oder Wasser im wahrsten Sinne des Wortes, Wasser auf die Mühlen der Wellenbrecher-Diskussion. Es wird wieder der Finger nach Madrid gezeigt, dass da die Schuldigen sitzen. Das ist, scheint mir ein bisschen absurd zu sein, denn diese Wellenbrecher alleine können das auch nicht verhindern. Wenn also wirklich so hohe Wellen ankommen, dann es gibt auch schon solche Brecher an einigen Stellen der Küste. Ich glaube, sogar vor Torops gibt es die teilweise schon. Und so richtig kann es das auch nicht verhindern. Denn die Wellen werden halt immer stärker, muss man auch sehen. Das ist eben der Klimawandel und da wird uns schon noch einiges an schlechten Nachrichten wahrscheinlich im Laufe der nächsten Jahre.
Ja, Sonja Rea, mein heutiger Studiogast vom Facial Team in Marbella, ne? Bist du von Kindesbein an in Marbella, ne? Welche Erinnerungen hast du an Unwetter hier so an der Küste, ne? Und dass irgendwie immer die Strände kaputt gehen und vor allem an Kalima vor einem Jahr. Kannst du dich da noch erinnern?
Ja, auf jeden Fall an die Kalima letzten Jahre kann ich mich erinnern. Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, dass Kalima früher gegeben hat, als ich jünger war. Unwetter schon, aber man muss dann auch bedenken, früher waren die ganzen Chiringuitos, diese Strandkneipen, viel näher am Wasser gebaut. Aber ich kann mich schon daran erinnern, in einem Chiringuito zu sitzen und wenn dann im Winter die hohen Wellen kamen, haben wir einfach die Füße angehoben und dann ist das Wasser unter uns durch und dann wieder weg und das passte schon. Aber klar, das ist danach alles nach hinten gesetzt worden und jetzt passiert das Gleiche mit den nach hinten gesetzten Chiringuitos. Also es wird schon immer mehr, würde ich sagen.
Genau, Uwe, es gab ja jetzt nochmal eine Vorhersage für Kalima, aber da ist im Moment nicht viel zu sehen, oder?
Ja, Kalima muss man natürlich wissen, also Kalima, wie wir es letztes Jahr hatten, vor ziemlich genau einem Jahr, hat es wirklich dann auch alte Menschen noch nie gegeben hier. Und ich bin auch schon lange, bin zwar nicht so ganz so alt, wie sind meine alten Menschen, aber ich bin auch schon lange hier an der Küste und sowas habe ich auch noch nicht erlebt im letzten Jahr. Das ist wirklich was Außergewöhnliches. Kalima ist aber ja immer dann, wenn einfach ein bisschen Staub in der Luft ist, Borrowing Suspension, wie es auf Spanisch heißt, und niederregnet. Und das hat es tatsächlich diese Woche schon gegeben auch. Ich habe das gestern gerade auf meinem Auto gesehen, was hier vom Haus stand. Dann morgens, als ich losgefahren bin, hatte ich dann die Scheiben etwas weggelegt. Und das ist diese Kalima, eine kleine Staubschicht für dich. Das ist diese Kalima, die wir eigentlich kennen, die dann immer sehr ärgerlich ist, wenn man gerade die Terrasse geputzt hat oder das Auto, das über Straße gefahren hat. Das hat es schon gegeben. Und das wird wohl bis Ende der Woche auch noch zu erwarten sein.
Ja, Uwe, Sonja, also euren Frühjahrsputz würdet ihr vielleicht auf jeden Fall nochmal verschieben. Zumindest den großen Frühjahrsputz. Ne? Also, genau.
Sehr sicherlich zu beraten.
Doch noch was kommen sollte. Ne?
Genau. Jedes Mal, wenn ich putze, regnet es danach Staub.
Ja, genau. Uwe, anderes Thema. Für Ärger hat eine Baumfällaktion im Parque de la Alameda gesorgt, hier in dem zentralen Park aus dem 18. Jahrhundert im Zentrum von Marbella. Ne? Es gab eine Protestaktion am vergangenen Samstag. Welche Argumente wurden denn da von den Demonstranten vorgebracht?
Ja, es wurde vor allem moniert, dass überhaupt nicht darüber informiert wurde, dass das Ganze mehr oder weniger eine Nacht- und Nöbelaktion, also Nöbel, was denn das Wort ist, denn es war am Wochenende, fand das statt, als diese Hunderte hier waren, gemacht werden sollte und schließlich ist dann nur ein Baum gefällt worden. Das war wohl ursprünglich von mehr Bäumen die Rede, da wird einiges geändert, denn im Parque de la Alameda, oben direkt mitten im Zentrum von Marbella, wie ich schon sagte, das ist ein ganz alter Park, sehr schön aus dem 18. Jahrhundert und
von 12 genau. bis 13 Uhr, ne, oder?
Genau, und dann kann man sich diesen Cup, wer möchte, kann sich den Cup dann da angucken eben, und der wandert dann eben von Golf zu der Skopje in Madeira.
Ja, Sonja, du wohnst ja in La Quinta, ne? Gibt es ja auch einen schönen Golfplatz. Wird der da auch wahrscheinlich ausgestellt noch, oder bist du da gar nicht drin im Thema?
Ich bin auch nicht drin im Thema. Das Einzige, was ich über Golf weiß, ist, dass so zwei, dreimal per Woche ein Golfball bei mir auf der Terrasse landet.
Tatsächlich, ja, okay. Und auch schon mal eine Scheibe irgendwie eingeschlagen worden, oder noch nicht?
Den Terrassentisch. Der ist kaputt gegangen.
Okay, also da ist richtig gefährlich auf deiner Terrasse. Ja,
das ist ja auch nicht gut.
Okay, ja. Auf jeden Fall, der Solheim Cup, ein Ereignis, auf das er sich freuen kann. Und wie gesagt, da kann man ein bisschen auch schnuppern schon am Pokal. Ne? Uwe, zum Schluss noch eine interessante Information zu den Immobilienpreisen in größeren spanischen Gemeinden. Ne? Da ist, was den Anstieg anbelangt, Marbella spanienweit Spitzenreiter mal wieder. Ne? Wer hätte es gedacht? Schmunzel, ne?
Das war eigentlich zu erwarten. Wir haben ja häufiger schon darüber berichtet, dass die Immobilienpreise hier in der Provinz Malaga überdurchschnittlich hoch gestiegen sind. Und Marbella ist dann nochmal der Spitzenreiter hier, also ganz überdurchschnittlich hoch gestiegen und sehr teuer. Ein Quadratmeter bei gebrauchten Immobilien sogar kostet im Moment über 4.000 Euro, 4.121.
Okay.
So wurde jedenfalls von dem Immobilienportal Idealista beziffert. Ob das nun wirklich stimmt, ist die Frage. Diese Immobilienportale, Immobilienmakler haben ja auch die Tendenz, die Preise ein bisschen hoch zu jubeln. Also möglicherweise findet man auch durchaus noch günstigere Sachen. Aber insgesamt muss man schon sagen, es ist wirklich sehr teuer geworden und man kann sich praktisch bald nur noch als Millionär eine Wohnung in Madrid leisten. Also wirklich, das ist schon der Wahnsinn.
Ja, also nicht nur kaufen, aber mieten ist das ja genauso. Aber da haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen.
Bei mieten ist das ähnlich. Muss man fast auch schon Millionär sein, um sich eine Wohnung mieten zu können.
Genau. Ja, wie gesagt, dieses und viele andere spannende Themen, diese Woche bei euch in Süddeutsche Ausgabe. Ich danke dir fürs Gespräch und sage tschüss, bis nächste Woche.
Ich danke auch, bis nächste Woche dann. Tschüss.
Ja, und gleich geht's weiter mit meinem Studiogast Sonja Rehr vom Facial Team im Hospital HC Marbella. Aber bei dir im deutschen Infomagazin auf auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Live zu Gast bei mir im Studio ist heute eine Frau, die in Marbella aufgewachsen ist, die deutsche Schule in Malaga besucht hat, 5 Sprachen spricht und seit über 6 Jahren einen Job macht, der eher ungewöhnlich ist. Sie ist postoperative Betreuerin im Facial Team, einer Gruppe von Ärzten mit Sitz im Hospital HC Marbella, die sich auf die geschlechtsangleichende Chirurgie des Gesichts von Transfrauen spezialisiert hat. Nochmals hallo und herzlich willkommen, Sonja Rea.
Hallo, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sonja, wir haben uns ja kennengelernt im Dezember, ne, bei einem exklusiven Weihnachtsimpel. Ne, und als du mir da erzählt hast, dass du im Facial-Team arbeitest, das sich mit der Gesichtsfeminisierung beschäftigt, ne, da habe ich, glaube ich, zweimal nachgefragt, ne, was das so genau ist. Ne, passiert dir das öfters, dass du da nochmal gefragt hast?
Auf jeden Fall. Ja, ja, bei dir werden damals so richtig die Augen aufgegangen. Bitte was?
Ja, genau.
Das passiert. Weil es doch ein sehr, sehr spezialisiertes Gebiet ist und eher ungewöhnlich erscheint. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich einmal damit beschäftigt, sieht man, dass es sehr, sehr viele Kliniken gibt, die rund um die Transitioning, um das Transitioning von Transfrauen oder Transmännern gehen. Und also das ist wirklich ein großes Gebiet, aber immer noch relativ unbekannt.
Genau, in der Anmoderation habe ich ja versucht, so ein bisschen kurz zu erklären, ne, was ihr so genau macht. Ne? Aber ich denke, da müsst ihr nochmal vieles genau erklären. Ne? Ihr sorgt ja dafür, dass eine Transfrau, die früher ein Mann war, nach der Geschlechtsoperation ein feminines Gesicht bekommt. Ne? Oder, ja, sie muss eine Geschlechtsoperation muss gar nicht passiert sein vorher, ne? Oder?
Nein,
ja, genau.
Okay, ja, ich versuche das mal so ein bisschen zu erklären. Und ich versuche das auch auf Deutsch zu erklären. Ich erkläre das jeden Tag auf Spanisch und irgendwie mal sehen, wie zu meiner Muttersprache. Also es geht wirklich darum, wir machen nur Gesichtschirurgie, also das sind eigentlich Maxillofazialchirurgen. Und es geht darum, den Knochenbau des Schädels zu feminisieren. Und das wird nicht einfach nur feminisiert, sondern es geht ein bisschen darum, dass der Effekt der Hormone, des Testosterons in diesem Fall, in unserem Fall, der in der Pubertät auf den Schädel auswirkt, also auf den Knochenbau, dass der wieder rückgängig gemacht wird.
Mhm.
Sprich, wenn man einen Schädel von einem Mädchen nimmt und einen von einem Jungen, ja, die sind gleich. Aber wenn man einen Schädel von einem Mann nimmt und von einer Frau, da sind dann beim Mann, wie gesagt, durch diese Hormone, durch die männlichen Hormone, ist der Knochen ausgeprägter.
Ja.
Wo sieht man das? Das sieht man zum Beispiel an der Stirn. Die Männer haben normalerweise wie so einen kleinen Knochenwulst über den Augen.
Mhm.
Und die Augen sehen normalerweise ein bisschen tiefer gelegt aus. Das sieht dann manchmal so ein bisschen grummelig oder traurig aus.
Mhm.
Die Nasen sind normalerweise ein bisschen größer und breiter. Kinn und Kiefer sind anders. Also die Frau hat normalerweise ein V-Shape oder auf jeden Fall eine rundere Kinnlinie. Und dann auch hinten gibt es die Wangenwinkel, also die Kieferwinkel, die bei dem Mann ausgeprägter sind als bei der Frau. Und dann natürlich auch noch der Adamsapfel, der ja würde auch noch mit dazu gehören.
Genau, da gehen wir, glaube ich, dann nochmal detailliert dann auf jede einzelne Behandlung dann ein, würde ich sagen. Ne? Aber in erster Linie würde es darum, die maskulinen Gesichtszüge zu verändern, ne? Und also ein weicheres, feminines Aussehen zu erreichen, ne? Oder?
Genau, also es geht auf jeden Fall darum, nicht darum, die Identität der Person zu ändern, sondern man soll sie auf jeden Fall wiedererkennen, sie soll sich selbst wiedererkennen. Aber wie gesagt, als die weibliche Variante.
Genau.
Das ist ein bisschen, wie gesagt, ja, rückgängig, die Zeit rückgängig zu machen. Es ist ein weicheres Gesamtbild, wie du eben sagtest. Auch ein offeneres normalerweise, weil wenn die Augen höhlen, die werden zum Beispiel auch geöffnet. Dadurch ist der Blick offener, der ist weicher, der ist runder, also.
Okay. Und wie sieht denn das dann aus? Kommen dann die Patientinnen mit einem Bild von euch und sagen, so möchte ich gerne irgendwie aussehen oder so möchte ich gerne, dass meine Nase aussieht, dass meine Lippen aussehen oder wie, mit welchen Vorstellungen kommen die zu euch?
Das wäre so eigentlich der schlechteste Ausgangspunkt.
Nein, gut, dass du es erklärst. Ja, dann wie gesagt, hast du so die Vorstellung von daher.
Das passiert ab und zu.
Mhm.
Aber insgesamt ist es eher, es wird das gemacht, was gemacht werden muss.
Mhm.
Zum Beispiel die Stirn wird feminisiert, da kann man nicht sagen, ja, ich muss jetzt doch ein bisschen berücksichtigt oder es wird abgeraten. Mhm. Und wir sehen irgendwie, dass die Expectations, wie sagt man Expectations?
Die Erwartungen,
dass sie nicht erreichbar sind, sagen wir das dann auch. Sagen wir, hör mal, ich glaube, das können wir nicht machen. Mhm. Dann bist du vielleicht bei uns nicht an der richtigen Stelle.
Ja, und gibt es denn so eine Art Computersimulation, dass man dann sagt, okay, so würde das dann ungefähr aussehen? Oder wie läuft das ab?
Ja, wir haben eine Sache, also ich muss erklären, dazu erklären, über 90%, also weit über 90% der Patienten kommen aus dem Ausland. Mhm. Die kommen aus Australien, die kommen aus den Staaten, die kommen aus Europa.
Ah, weil ihr so eine Referenz da seid in dem Bereich, oder?
Auf jeden Fall, mhm. Also wir sind weltweit, würde ich sagen, also doch nicht die Besten, okay. Doch wirklich ganz top irgendwie mit dabei. Also wir geben auch die Chirurgen, die machen Trainingsprogramme für andere Chirurgen zum Beispiel, ich weiß nicht, die geben Trainingsprogramme. Zusammen mit dem Hopkins Hospital in den Staaten. Mhm. Also sind doch sehr, sehr top-notch. Also das bedeutet, die Patienten reisen normalerweise an, um diese Chirurgie zu machen.
Okay, und die Chirurgen sind dann Spanier oder sind die auch international?
Die beiden Founder von Facial Team, einer ist Spanier, das ist aus Granada, mhm. Und der andere ist aus Brasilien.
Ah, okay.
In Spanien aufgewachsen, also der ist sehr, sehr viele Jahre hier. Mhm. Und die anderen sind alle aus Spanien.
Okay.
Also das sind alle Spanier doch.
Okay, aber das heißt, die Patientinnen, nur 10% kommen im Prinzip aus Spanien, ne? Obwohl ihr ja auch in Barcelona eine Anlaufstelle habt, ne, oder?
Genau, wir haben seit 2 Jahren in Barcelona noch eine Zweigstelle. Mhm. Und da sind jetzt ein bisschen mehr spanische Patientinnen aus. Mhm. Aber insgesamt, ich habe jetzt 10% hat sich sogar viel angehört. Also ich würde sagen, das sind sogar noch weniger. Fast alle kommen aus dem Ausland.
Okay.
Und ja, in Barcelona spezialisieren wir uns auch ein bisschen auf Weichgewebchirurgie, was wir in Madeira überhaupt nicht machen. Mhm. Weil wenn man zum Beispiel eine Kiefer- und Kieferreduktion gemacht hat, kann es dann schon sein, wenn man Knochenstrukturen entfernt hat, dass dann die Haut ein bisschen, ja, sich nicht hundertprozentig richtig anpasst. Das hängt viel von der Patientin ab, von dem Alter, von der Hautqualität und sowas. Und dann oftmals muss danach noch ein Lifting gemacht werden oder Hifu-Radiofrequenz oder solche Sachen. Und da ist Barcelona auch ein bisschen mehr drauf spezialisiert. Mhm. Wir machen einfach das und dann auch diese Weichgewebe-Chirurgie.
Es gibt 2 Begriffe, die man auch voneinander unterscheiden muss. CFF, ne? Und CAF, ne, oder? Hat aber mit dem, was du gerade eben gesagt hast, nichts zu tun, oder? Also Gesichtsfeminisierungschirurgie habe ich gelesen und Gesichtsharmonisierungschirurgie.
Genau. Okay.
Kannst du mir da nochmal den Unterschied erklären?
Gesichtsfeminisierung, das ist wie gesagt die Feminisierung des Gesichts, mhm. Und die Harmonisierung ist, wenn es nicht nur für Transfrauen ist, sondern es gibt da natürlich auch Cis-Menschen, die zum Beispiel, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund nicht zufrieden mit ihrem Kiefer sind, mhm. Oder eine zu ausgeprägte Stirnpartie haben, mhm. Oder sowas. Das kann auch gemacht werden. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie diese Titel auf Deutsch waren, weil auf Englisch gibt es FFS, also Facial Feminization Surgery, und danach gibt es aber auch die Facial Gender Confirmation Surgery.
Okay.
Und das ist genau das Gleiche. Okay. Nur eine wird halt Feminisierung genannt, die andere wird Bestätigung genannt.
Mhm. Hintergrund eurer Arbeit ist ja, dass viele Transfrauen eben mit dem Makel leben, dann trotz Geschlechtsoperation als früherer Mann identifiziert zu werden, ne? So sehe ich das, ne? Und da gibt es ja zum Teil immer noch ein bisschen Getuschel, ne? Und kann für Transfrauen dann auf Dauer auch zur Belastung werden, ne? Oder wenn wir dann immer noch irgendwie dann, also
natürlich, die Gesellschaft hängt dann ganz, ganz doll hinterher und da muss sich noch wahnsinnig viel ändern.
Also, so weit, wie immer heißt, dass wir sind wir eigentlich reich, ne, oder?
Wie bitte?
So weit, wie immer gesagt wird, dass wir eigentlich schon sind, ne, mit der Offenheit und so weiter, sind wir noch gar nicht, ne, oder?
Ja, ich glaube, eine Sache ist die Offenheit und die andere Seite ist dann auch die Information. Ich glaube immer noch, dass da eine wahnsinnige Lücke in der Information ist, weil ich muss auch selbst sagen, zum Beispiel ich habe dort vor 6 Jahren angefangen und die ganzen Sachen, die ich heutzutage weiß und die ganzen Möglichkeiten, die es gibt und ja, also ganz, ganz viel Hintergrundinformation, die hatte ich davor nicht. Also vorher war das für mich eher auch so ein bisschen abstraktes Thema und wenn ich jetzt vorstelle, jetzt wird es an, das ist auch wieder ein Thema, ein Diskussionsthema, das wird in den Schulen mittlerweile unterrichtet, ein bisschen du, es gibt diese verschiedenen Identitäten, respektiere sie, das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, egal jetzt, ich gehe da jetzt nicht weiter rein, also ob man da jetzt viel drüber erklärt oder wenig, aber es muss auf jeden Fall, die Menschen müssen wissen, dass es verschiedene Identitäten gibt und dass man jeder respektieren muss. Und ich glaube, da hängt mir noch viel, viel hinterher, aber da ist dann auch ganz oft, wie gesagt, die Information. Wenn du nicht ganz genau weißt, was ist das jetzt und wie ist das und wie habe ich das zu verstehen und was bedeutet das? Und da gibt es noch so viele Fragen und die meisten Leute wissen das halt immer noch nicht. Also ich lade euch alle dazu ein bisschen zu recherchieren, weil es halt wirklich interessant ist und das tut Leuten sehr, sehr weh. Also wenn jemand
normal ist, in Anführungszeichen und so weiter, ne? Und dass man da vielleicht ein bisschen mehr.
Das ist das, was sich mittlerweile am meisten ändert. Mhm. Die nächste Generation, glaube ich, wird damit, und ich hoffe ganz doll, damit viel natürlicher umgehen, weil sie aufgeklärt sind. Ich glaube einfach, unsere Generation und geschweige denn jetzt die Generation von meiner Mutter, die sind darüber nicht aufgeklärt.
Ja, klar.
Und ich glaube, das ist halt, wie gesagt, die große Sache.
Ja. Du hast vorher die verschiedenen Gesichtspartien angesprochen. Ne? Welche Eingriffe werden denn am meisten
verschiedene Techniken.
Was macht ihr denn genau anders als andere Kliniken?
Also als ein Beispiel, und ich glaube, das ist ein wichtiges Beispiel, zum Beispiel bei der Stirnrekonstruktion, wir haben die Stirnhöhle. Mhm. Und da kann nicht einfach alles weggeschnitten, weggeschliffen werden und die Stirnhöhle immobilisiert werden, wie man so schön sagt. Also es gibt Chirurgen, die benutzen das heißt Knochenzement, und füllen damit die Stirnhöhle auf, sprich, du hast sie danach nicht mehr. Und wir behalten zum Beispiel bei, also die Seiten werden geschliffen und dann wird eine Rekonstruktion gemacht. Es wird das Plätzchen aus der Mitte wird ausgeschnitten, zurückgesetzt und dann weiter hinten befestigt. Ich glaube, das ist schon mal eine große Sache, weil das andere kann lange Zeit dann doch Probleme geben. Sinusitis und solche Sachen.
Okay. Irgendwann ist dann der chirurgische Eingriff beendet, ne? Der Patient wacht auf, ne? Und kommst du dann ins Spiel als postoperative Betreuerin, oder was genau ist deine Aufgabe?
Nee, eigentlich auch noch nicht. Also ich erzähle ganz, ganz kurz den ganzen Verlauf. Ja. Ich, die Patientin, die reist normalerweise für 14 Tage ungefähr an. Die muss 2-3 Tage vorher ankommen, dann werden die ganzen präoperativen Tests gemacht, nochmal ein richtiges Beratungsgespräch. Vorher werden Beratungsgespräche per Videokonferenz gemacht. Und wenn die Patientin dann hier ist, wird dann noch einzelne Personen gemacht, zusammen mit dem CT-Scan, den Bildern, klinische Bilder, die wir machen. Und dann, wie gesagt, die Technik besprochen, ein bisschen ausdiskutiert, was ist machbar, was ist nicht machbar, wie weit können wir gehen, wie weit nicht.
Du bist dann auch stationär dann im HC dann, ne?
Genau. Normalerweise für 2 Nächte.
Okay.
Und wir haben hier ein Abkommen mit einem Hotel in Maria, in der Altstadt. Und da gehen dann normalerweise die Patienten am zweiten Tag, kommen sie dorthin. Wir organisieren dann auch immer die ganzen Transfers, Taxifahrten und so vom Flughafen und dann auch zwischen den ganzen Terminen. Und dann machen die postoperative Zeit, die erste Zeit. Das sind die ersten 8 Tage nach der Chirurgie, bleiben die hier. Da werden dann tägliche Krankenschwestervisiten gemacht. Und am 8. Tag werden die Fäden gezogen. Und dann wird ein Abschluss Consultation mit den Ärzten gemacht. Und da ist es dann eigentlich, wo ich dann mich vorstelle und die ganzen Pflegeanweisungen ab diesem Moment, wenn die Patientin wirklich aus unserer Obhut entlassen wird, erkläre und dann auch schriftlich übergebe. Und auf diese Art und Weise stelle ich mich vor und öffne dann auch ein bisschen den Weg zur Verständigung, Kommunikation, weil wir halt schon möchten, dass wenn immer sie Fragen hat, dass sie sich meldet, fragt, hör mal, wie ist das und sieht das in Ordnung aus, ist es nicht in Ordnung, weil klar, die Patientinnen würden nicht hier, sonst wäre es einfach.
Ja.
Das ist eine Patientin, sagt, komm nächste Woche wieder und dann schaut sich der Arzt an, komm in einem Monat wieder, in 3 Monaten, in 6 Monaten, sind wir das alles über Videokonsultationen, Fotos, E-Mails.
Aber du weißt auch, wie die Patientin vorher ausgesehen hat, oder? Kennst du das vorher nachher, oder?
Manche lerne ich kennen, weil ich bin kein so riesiges Krankenhaus.
Ja.
Also du lernst sie vorher kennen oder dann manchmal, wenn sie danach Bilder schicken, dann schauen wir uns schon die vorher nachher wieder an, um zu gucken ein bisschen, wie war der Ausgangspunkt, wie weit sind wir gegangen, ist da noch mehr machbar oder nicht. Aber ich bin keine Ärztin, das von abgesehen. Also ich bin so das Bindeglied zwischen der Patientin und dem Arzt. Aber wie gesagt, wenn ich die ganzen Dokumente für ihn vorbereite, für den Chirurgen, sehe ich da schon manchmal.
Vertrauen die sich auch dir an und sagen, auch das hätte mir ein bisschen anders vorgestellt und so weiter?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, okay.
Auf jeden Fall. Teilweise positiv, teilweise waren sie nicht darauf vorbereitet, was da für eine Veränderung auftritt. Schmerzmäßig zum Beispiel, wie ich das immer mitkriege, ist es jetzt nicht, dass da so große Schmerzen sind, die man eigentlich erwarten würde. Also wie gesagt, ich bin keine Ärztin und mich wundert es immer noch, wenn ich manchmal dann unsere Patienten 2 Tage nach der OP sehe, wie sie dann das Krankenhaus verlassen und eigentlich recht munter sind. Mal mehr, mal weniger, aber insgesamt also doch sehr, sehr gut, weil ich meine, wenn ich mir den Knöchel verstauche, humpel ich wochenlang. Also von daher denke ich dann manchmal, Mensch, Wunder, dass das eigentlich gar nicht so stark ist. Aber trotzdem, dann wie gesagt, die Erwartungen sind bei jeder Patientin anders. Dann manchmal, wie sagt man, Maus zu Maus. Also Mund zu Mund, genau. Wir arbeiten viel mit Social Media, sprich, da gibt es Patientengruppen und manche erzählen dann ihre Erfahrungen, die sie vielleicht etwas stärker empfanden. Und dann kommt ein anderer und sagt, Mensch, ich hatte das vorher von dir gelesen und dachte, oh Gott, das kommt auf mich zu. Und danach dachte ich eigentlich, dass es gar nicht so schlimm war oder umgekehrt. Jemand ist mit jemandem befreundet, der die Chirurgie gemacht hat und die hat gesagt, ja, von wegen, oh nee, das hat überhaupt nicht wehgetan. Und dann dachte sie auf einmal auf und sagte, oh Gott, das tut doch ganz schön weh.
Aber lass uns nochmal zurückgehen. Ne? Irgendwann geht man ja dann mit dem veränderten Gesicht auf die Straße, ne? Und da geht es ja dann auch ein bisschen um die Wahrnehmung, ne? Von außen. Ne? Sprichst du da auch mit den Patientinnen darüber, wie das so läuft?
Ich und wir haben auch im Team eine Teampsychologin. Und ich glaube, das ist manchmal sehr, sehr wichtig. Normalerweise in der postoperativen Zeit dann noch zusätzlich dazu, dass da viel Schwellung ist. Und die Schwellung ist nicht schön. Mhm. Also die Schwellung auf einmal, dein Kiefer kann breiter nach der OP aussehen als vor der OP. Aber das ist mhm. Schwellung und das dauert Monate, bis sie zurückgeht. Und das ist dann das, was wirklich manchmal sehr, sehr niederschmetternd für die Patientin mhm. ist. Und für uns ist es dann auch schwer, weil wir immer wieder erklären müssen, du musst wirklich jetzt das Geduld gebracht.
Müssen wir die ein bisschen aufmuntern und sagen, Mensch, bleib hart, das wird schon.
Und dann ist das andere, was du auch gerade sagtest, mit der Wahrnehmung. Und das ist auf einmal, schaut dir jemand anders im Spiegel, nicht jemand anders im Spiegel entgegen, aber das die Wahrnehmung hat sich geändert, das Bild mhm. hat sich geändert und dann ist das auch sehr, sehr subjektiv. Mhm. Manche Patientinnen, egal wie feminisiert sie worden sind, werden immer das nennt sich the man in the mirror mhm. sehen. Und das ist was, man sieht noch weiterhin die Gesichtszüge, die eigentlich gar nicht mehr da sind. Mhm. Jemand auf der Straße würde das nicht bemerken, aber da man sich selbst so, so gut kennt, mhm. sieht man immer noch, oh Gott, das sieht männlich aus, oder das ist immer noch sehr prominent. Das ist so ein dünner Grat, mhm. der manchmal sehr schwer zu erklären ist. Manchmal könnte man wirklich tatsächlich chirurgisch noch was machen, wenn das machbar ist, nach der Heilung, machen wir das auch, also da haben wir tatsächlich eben kein Problem. Mhm. Aber manchmal ist halt wirklich nichts mehr machbar, und das ist dann manchmal ja wirklich, wenn man sagt, gewöhn dich dran, gib mhm. Zeit, die Stellung muss runtergehen, gewöhn dich an dein neues Gesicht, in dem Sinne. Aber ja, also das dauert dann manchmal Monate und teilweise auch mit manchen Patienten habe ich nach anderthalb bis zwei Jahren noch Kontakt.
Okay. Du hast mir gesagt, du bist seit circa über 6 Jahren beim Facial Team, ne, in Marbella, ne? Jetzt hast du mir vorher noch, bevor wir in die Sendung reingegangen sind, gesagt, ihr habt im Moment gerade so 50 Patienten, ne? Patientinnen in diesem Monat, ne? Also allein in diesem Monat, ne? Also hat die Zahl zugenommen in den letzten Jahren?
Auf jeden Fall. Also das Team ist gewachsen. Wir haben auf jeden Fall mehr Patientinnen und wir können jetzt auch mehr Patientinnen bewältigen, weil das Team gewachsen mhm. ist. Es gibt mehr Chirurgen, wir haben Barcelona aufgemacht, mhm. es gibt mehr OP-Räume im HC-Krankenhaus. Mhm. Also doch, die Tendenz bis zum Punkt ist tatsächlich mhm. Wachstum.
Hängt das auch damit zusammen, dass sich jetzt mehr trauen, vielleicht zu sagen, okay, ich mache das jetzt und ich ziehe das jetzt durch, ne? Und,
mit Sicherheit. Und auch das nach und nach, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, dass die Unterstützung doch nach und nach ein bisschen besser wird. Also mhm. durch familiäre Unterstützung, teilweise Refund von Krankenversicherungen. Mhm. Also peu à peu, aber ich glaube, die Tendenz ist eigentlich sehr, sehr positiv und ich hoffe, dass es auch so weitergeht.
Sonja, lass uns mal ganz kurz einen Schnitt machen. Wie sieht's denn bei dir aus? Du bist doch eigentlich aus Köln, ne? Bist zwar mit 6 nach Marbella gekommen, ne? Aber eigentlich bist du ein kölsches Mädchen. Wie sagt man, ne? Oder?
Ja, komplett. Ich bin in der Severinstraße im Klösterchen geboren worden. Also, genau. Mehr geht eigentlich nicht, aber damit hat sich's eigentlich auch schon.
Und findest du es schade, dass du jetzt nicht in Köln beim Karneval bist? Warst du schon mal? Oder hast du es nie so mitgekriegt?
Ne? Nee. Ich auf mein Haupt. Ich bin noch nie beim Karneval gewesen. Ich muss nee. Sagen, ich bin auch kein Karneval-Fan. Ich bin auch nicht beim Karneval in Gaddis gewesen. Und der soll auch im Dörfchen sein.
Oh, dann weiß ich jetzt gar nicht, ob wir die Veranstaltungstipps hier vorlesen sollen. Es geht nicht um Karneval, ne?
Also, doch.
Der ist nämlich jetzt in Marbella. Und ja, ich erzähle einfach mal so ein bisschen, was das die nächsten Tage los ist, ne? Der Karneval beginnt in Marbella. Wie gesagt, los geht's morgen um 11 Uhr schon mit dem Umzug der Schulen durch San Pedro Alcantara und einem Kostümwettbewerb für Kinder, der ab 17 Uhr im Amphitheater des Boulevards stattfindet. Ebenfalls in San Pedro steigt am Samstag, 18. Februar um 18 Uhr, der große Karnevalsumzug, der in der Avenida Pablo Ruiz Picasso beginnt und in der Calle Norberto Goizueta Diaz seinen Abschluss findet. Der Kostümwettbewerb für Erwachsene geht dann ab 21 Uhr ebenfalls im Amphitheater über die Bühne. Auch am Sonntag, 19. Februar, gehört der Boulevard in San Pedro den Narren. Ab 12.30 Uhr treten zunächst Tanzschulen auf und ab 14.30 Uhr versprühen bis zum Abend mehrere Karnevalsgruppen aus San Pedro, Marbella und Cádiz. Jede Karnevalbezirken auch am kommenden Samstag im Bezirk Las Chapas. Und zwar um 12 Uhr in der Residencia Tiempo Libre mit Hüpfburgen, Workshops und lustiger Animationen. Ab 13 Uhr gibt es dort gratis auch Chorizo, ab 14 Uhr ein Kostümwettbewerb und ab 16 Uhr den Auftritt verschiedener Karnevalsgruppen. So, also, wie gesagt, vielleicht ist dann doch was für dich dabei, ne? Oder animierst du dich vielleicht doch irgendwie rauszugehen, dich zu verkleiden, oder?
Ich grinse gerade ganz glücklich, weil ich da nicht hin muss.
Okay, aber wenn du da hingehen würdest, vielleicht doch, ne, als was würdest du dich verkleiden? Alles klar. Ja, jetzt nochmal gehen wir zurück zu deinem eigentlichen Thema, ne? Facial Team Marbella, MHC Marbella, ne? Also im Transgender-Bereich geht's ja viel um Political Correctness, ne? Haben wir ja vorher schon drüber gesprochen und so weiter, ne? Ja, sind wir auf einem guten Weg oder da gibt's wirklich noch viel zu tun?
Da ist noch viel zu tun. Also das, was ich eben sagte, ich glaube, da fehlt immer noch sehr, sehr, sehr viel Information. Das sind Sachen, also an allererster Stelle muss halt immer stehen, dass man die Person, die man sich gegenüber hat, dass man den ganzen Respekt der Welt zollen muss. Und da gibt es halt manchmal noch Probleme, manchmal sind es auch Ausrutscher und so. Und mehr als Political Correctness nenne ich es einfach Empathie, man muss empathisch sein und eventuell dann auch manchmal fragen, wie möchtest du angeredet werden, offen sein, fragen und sag mal, wie möchtest du gerne angeredet werden? Und dann wird dir die Person schon antworten, wie sie angeredet werden möchte.
Du warst ja früher auch schon im medizinischen Bereich, sag ich mal, tätig, ne? Also im USP-Krankenhaus, heute Quirón, Hospital, ne? Als man dir dann den Job beim Facial Team angeboten hatte, müsstest du dich da auch erstmal mal informieren, oder hast du dann wirklich dann gesagt, auch, ja, interessiert mich das, ich möchte gerne mehr darüber wissen und,
auf jeden Fall, weil, wie gesagt, ich wusste längst nicht so viel, wie ich jetzt weiß, und ich weiß immer noch ganz, ganz viele Sachen nicht, weil man wirklich immer zulernt. Aber ja, ich habe mich da reingekniet, ich habe gelesen, ich habe mit den Patientinnen geredet, weil manche sind offener, manche sind nicht so offen, weil klar, jeder hat seinen Hintergrund und das variiert schon manchmal sehr, 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 sehr stark. Da gibt es manchmal traurige Geschichten, da gibt es tolle Geschichten, es gibt Geschichten von ganz, ganz, ganz starken Frauen, wo ich sage, Mensch, Hut ab, also das ist schon wahnsinnig, aber es ist halt viel, ja, Gespräche und das mache ich auch immer noch ganz gerne.
Ja, Sonja, du hast es auch in den Nachrichten gehört, ne? Wir haben vorher kurz darüber gesprochen, das erste Transgesetz in Spanien oder in der spanischen Demokratie, das heute in Madrid verabschiedet wurde, im Abgeordnetenhaus, ne? Erlaubt jetzt Personen ab 16 Jahren dann Vornamen und Geschlecht zu ändern, ne? Ohne vorherigen ärztlichen Bericht oder begonnene Hormonbehandlung. Ne? Du hast gesagt, bei euch geht normalerweise nichts mit Leuten, die unter 18 sind. Ne?
Ja, ich meine, wir operieren am Knochen. Und solange der Mensch wächst, denke ich mal, oder denken auch unsere Chirurgen im Team, sollte man da nicht jetzt mit interferieren. Hormontherapie vorher anfangen, super, natürlich, willkommen. Je früher, desto besser eigentlich, also vor der Pubertät, weil damit wird, glaube ich, viel Ärger erspart im Nachhinein oder viel, ja, Chirurgie, unnötige Chirurgie, die verhindert werden könnte. Mit der Chirurgie unter 18, ja, da hapere ich so ein bisschen.
Genau,
ich bin nicht sicher, ist bis zu welchem Punkt oder nicht. Und ich lehne mich da jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, wie gesagt, ich kein Arzt bin, aber ich kriege das schon so ein bisschen in meinem Umfeld mit. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass jemand, egal ab welchem Alter, entscheiden kann, wie er genannt, er oder sie genannt werden möchte. Und das muss von früh an respektiert werden. Auf jeden Fall.
Ich sage, zwischen 14 und 14 ist sogar die Entscheidung dann für die Geschlechtsidentität sogar mit Einwilligung der
wirklich so ist, als wenn eine Familie.
Mhm. Ja, Vorteil waren dann auch die Sprachkenntnisse, die man da an der deutschen Schule mitbekommt. Ne? Also Muttersprachen dann in dem Fall Deutsch und Spanisch eigentlich quasi auch noch. Ne?
Ja, ja, genau. Ja. Deutschsprache, Deutsch-Spanisch ist zwei, also
genau.
Zwei
Sprachen. Englisch kam dann noch mit dazu.
Und das Gute war halt wirklich, dass die Englischlehrer nur Englisch mitgeredet haben. Ja. Also es war kein Hin- und Her-Übersetzen zwischen Deutsch und Englisch, sondern es war nur Englisch. In meinem Fall kam dann noch Französisch dazu.
Genau, und Italienisch kannst du auch ein bisschen, ne? Oder?
Ja. Das wird mir selbst angeeignet und danach jetzt auch ja, ein bisschen Unterricht genommen. Aber Italienisch ist ein bisschen mehr auf meinen Mist gewachsen.
Genau, du hast mal einmal in der Hotellerie vorher, glaube ich, ne? Punta Romana, stimmt das, ne?
Oder? Ja, genau, ja. Ja. Ja, ich habe so die ersten Jahre habe ich ziemlich viel rumgeeiert, weil ich bin nicht studieren gewesen. Meine Mutter, die hatte eine Krankheit und dann wollte ich nie weit weg von ihr sein. Und dann habe ich ziemlich schnell nach dem Abitur habe ich angefangen zu arbeiten. Und dann habe ich im Studienbüro angefangen, dann bin ich ins Punta Romana ins Hotel. Dann habe ich im Fußball-Hochleistungszentrum bei La Quinta eine Zeit lang gearbeitet.
Ach, da war ich auch mal, ja?
Zwischen